Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, heute Morgen mit meiner Frau hier zu sein. Und zu Baptisten haben wir eine besondere Verbindung. Ich habe versucht, nach dem Studium in Marburg in den Baptistenbund zu kommen, wegen der Tauferkenntnis und der Abendmahlserkenntnis. Ich bin auf dem lutherischen theologischen Seminar gewesen. Und dann habe ich weder den Karl-Heinz Kromberg, noch den Gerd Ruzio, noch den Lutz Buchheister angetroffen. Und so bin ich in der FEG gelandet. Aber ich habe meine Berufung während einer Großevangelisation, vielleicht kennen die Älteren ihn noch, in Korbach in Nordhessen von Richard Kriese, der ist auch schon mal Jesus, und erhalten. Und ja, dem Baptisten habe ich viel zu verdanken. Und als wir dann in der FEG, gibt es hier noch ein Bildchen von uns? Genau. Gelandet sind, also wir sind, Bettina und ich, 40 Jahre im Pastoren-Ehepaar im Bund FEG. Das ist die kleinere Schwester von dem größeren Bruder der Baptisten. Und wir hatten eben noch mal kurz gesprochen, Roland hat gesagt, wie lange dauert es denn noch, bis wir zusammenrücken? Keine Ahnung, also ich hätte nichts dagegen. So, aber wir haben in Marburg die Zeit der Ausbildung gehabt. Erst haben wir die Krankenpflege gelernt, dann haben wir Theologie gelernt und dann haben wir noch im Laufe der Jahre immer mal so in der biblisch-therapeutischen Seelsorge Kurse gemacht, um da auch unseren Horizont zu erweitern. Und zuletzt waren wir in FEG Neustadt. Wenn ihr da mal Urlaub machen wollt, es lohnt sich. Also ich bin jetzt 69, ich habe noch ein paar Jahre länger gemacht, nach dem Ruhestand, als ich musste. Und da trafen wir Schneiders. Und wir haben uns kennen und schätzen und lieben gelernt und haben bis heute einen guten Draht. Und als der Ehrenfried mich fragte, würdest du denn hier auch mal predigen, da musste ich nicht lange überlegen. Okay, so stehe ich hier heute Morgen. Und fange an mit einer griechischen Saga, mit einer Sage. Und zwar hatte nach der griechischen Sage Augias, der König von Elis, einen Rinderstall mit 3000 Rindern. Seit 30 Jahren war der Stall nicht mehr ausgemistet worden und stank zum Himmel. Niemand wagte sich an die schier unlösbare Aufgabe des Ausmistens heran. Herakles, der Sohn des Zeus, vollbrachte diese Riesenarbeit an nur einem einzigen Tag, indem er zwei Löcher in die Wandmauern des Stalles gebrochen hat und dann den nahestehenden Fluss da hineinlenkte. Der hat das ganze Ding in einem Tag dann sauber gemacht. Eine Geschichte, die gut passt zum Predigttext heute Morgen. Und jetzt denken vielleicht die einen oder anderen, auweia, das kann ja wirklich heiter werden. Ich kann euch beruhigen, ich werde das gute Evangelium von Jesus Christus predigen. Aber es passt trotzdem. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Ich bin mit Luther 84 irgendwie groß geworden und geistlich gewachsen. Und der Text steht da auch in der Luther 84 und der hört sich so an. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Mal sehen, ob ich nochmal eingeladen werde zum Predigen, bin ich hier fertig. Okay, alles okay, keine Sorge. Als Thema ist mir eingefallen, Lebensveränderung ist möglich. Und ich möchte euch zwei Gedanken weitergeben, die mir so dazu eingefallen sind. Der erste Gedanke: Jeder Mensch ist bei Gott herzlich willkommen. Jeder Mensch ist bei Gott herzlich willkommen. Und ich lade euch mal kurz ein, so diese griechische Hafenstadt Korinth zu besuchen, die zur Zeit Jesu etwa 100.000 Einwohner hatte und die wegen ihrer besonderen geografischen Lage, Korinth war eine Hafenstadt mit zwei Häfen, einmal in Richtung Italien und einmal in Richtung Asien, auch als ganz reiche Stadt berühmt wurde. Hier blühte ein reicher Handel, hier waren viele Kaufleute, Geschäftsleute, Großunternehmer aus Rom, Griechenland, Palästina, Syrien und Ägypten auf den Straßen unterwegs. Und das Besondere auch, zwei Drittel der Bewohner waren Sklaven. Und dazu kommt, dass durch diesen regen Orienthandel sich eine Sittenlosigkeit breit machte, die sprichwörtlich wurde. Im Griechischen gibt es dazu ein spezielles Wort, Korinthiazistai. Das war der Begriff für Sittenlosigkeit damals in Korinth. Das bedeutet so viel wie ein ausschweifendes Leben führen. Der Begriff korinthisches Mädchen meinte eine Frau von anstößiger Lebensführung. In Korinth gab es auch Tempelprostitution. Das heißt, ca. 1000 Priesterinnen boten in Verbindung mit der Verehrung der griechischen Göttin der Liebe, der Aphrodite, ihre Dienste an. Sie wohnten in kleinen Häuschen mit Rosengärten davor. Und weil sie alle einen Bubikopf hatten, das war so ein Kennzeichen, empfiehlt Paulus unter anderem an anderer Stelle, dass die christlichen Frauen ihre Haare nicht kurz tragen sollen. Das war so der Hintergrund, und um nicht mit diesen Prostituierten verwechselt zu werden. Es fehlten auch nicht die Kulte orientalischer Gottheiten, Isis, Melkart, Kybele, Serapis, die die Phönizier mitgebracht hatten. Es war so alles so ein völliges Durcheinander, so ein völliger Mischmasch von Religion, von Götzendienst, von moralischer Ausschweifung. Das war oft im Altertum so miteinander vermischt. Was macht Gott mit solchen sittenlosen Orten? Er klopft sie in die Tonne. Er macht sie platt. Er hat noch eine viel bessere Idee. Er beruft sich den Apostel Paulus als Missionar und sagt, weißt du was, Paulus, wir gründen da mal eine Gemeinde. Das ist die Strategie Gottes mit solchen Orten, übrigens bis heute. Bis heute. Und das war nicht ganz einfach und Paulus stand ein paar Mal kurz davor aufzugeben. Doch Jesus macht ihm Mut, halte durch, es lohnt sich. Und so blieb er 1,5 Jahre in Korinth, um das gute Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen, zu verkündigen. Und es kamen viele Juden und Griechen zum Glauben an Jesus Christus. Und Paulus besuchte die Stadt zweimal, das kann man in der Apostelgeschichte 18 und 20 nachlesen, und beim zweiten Mal hat er in Korinth den Brief an die Römer geschrieben. Gucken wir uns die Verse 9 bis 10 mal aus der Nähe an. Paulus spricht hier eine deutliche Sprache. Anspruch und Wirklichkeit klaffen in Korinth weit auseinander. Die Gemeinde hält sich für stark und die Gemeinde hält sich für klug. Und vollmächtig, ist auch wirklich reich begabt. Es fehlte an keiner Geistesgabe, so schreibt er im ersten Kapitel. Und ich habe mir ein paar Mal gedacht, wenn der Herr das so über Neustadt sagen würde oder über Übach, es fehlt überhaupt keine Geistesgabe. Alles vorhanden, nur die Jungs und Mädchen konnten damit nicht so gut umgehen. Die haben da so ein Ranking gemacht. Und deswegen, weil die da nicht so gut mit umgehen konnten, stehen die Kapitel 12 bis 14 im Korintherbrief. Was bin ich so froh, dass die ein Problem hatten miteinander. Sonst würden wir diesen Reichtum dessen, was da steht, und auch das hohe Lied der Liebe, überhaupt nicht im Neuen Testament haben. So, und Paulus sagt, Leute, der Zeitgeist ist auch da reingeschwappt in die Gemeinde in Korinth. Und er hat, und manche haben sogar, wenn sie sich nicht verstanden haben, Gerichtsprozesse vor weltlichen Gerichten gegeneinander geführt. Und Paulus sagt, also das geht ja jetzt nur wirklich nicht, wenn ihr als Christen einen liebenden, vergebenden Gott erlebt habt und dann kloppt ihr euch und geht vor ein weltliches Gericht, das passt nicht. Und da gab es auch ein paar moralische Verfehlungen. Und Paulus sagt, Leute, passt doch ein bisschen auf. Also die Liste der Vergehen beschreibt sehr eindrücklich, auch das, was ich hier geschrieben habe, vorgelesen habe, das Verhalten der damaligen Zeit und der griechisch-römischen Gesellschaft. Plato besang in einem Loblied die homosexuelle Liebe. Nero war im Begriff, den Knaben Sporus zu heiraten. 14 der 15 ersten römischen Kaiser waren homo- oder bisexuell. Homosexualität und männliche Prostitution waren in den Gesellschaften damals nicht verwerflich. Und darum spricht Paulus hier von Knabenschändern und Lustknaben. Und dann fragt er die Korinther, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Wörtlich, lasst euch nicht vom Weg abbringen, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Geizige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer und Räuber werden das Reich Gottes ererben. Zusatz, wenn sie so weitermachen. Und damit sagt Paulus, der hatte keinen schlechten Tag, als er das aufgeschrieben hat. Der hatte keine Magenverstimmung oder sowas. Er sagt ein klares und offenes Wort zu jeder Form der geschlechtlichen Verkehrung und Verirrung, die in Griechenland nicht selten war und auch unter gebildeten, geistlich wertvollen Menschen keinen Anstoß erregte. Die einzige legitime Form der praktizierten Sexualität ist nach Gottes Willen die sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau in der Ehe, wie aktuell doch der Korintherbrief ist. Das hat Gott, der Schöpfer, sich so ausgedacht, nicht um uns zu ärgern, und nicht um uns zu einzuengen und einzusperren, sondern weil Gott uns lieb hat und es gut mit uns meint. Gott meint es gut mit uns. Er liebt uns Menschen. Und darum bitte ich euch, liebe Geschwister in Übach-Palmberg, lasst euch bitte kein X für ein U vormachen. Ich möchte das mit einem Zitat bekräftigen, dass es viele Geschlechter geben soll und man die sich aussuchen kann. Heute ein Kaninchen, morgen Äffchen, heute so und morgen so, ist Wahnsinn und einfach unmöglich. Wer dafür eintritt, hat vielleicht den Grundkurs in Biologie verpasst. Es gibt Menschen, die wollen ihr Geschlecht ändern, aber das können sie gar nicht. Die bleiben weiterhin XX für Frau und XY für Mann. Und dann geht es so weiter mit diesem Zitat. Das sind die einzigen beiden, ich weiß, ich komme ja aus der Krankenpflege ursprünglich, ich weiß ja, dass es da auch Veränderungen in der Genetik geben kann. Aber das normale XX und XY, Mann, Frau und Mann. Und es ist völlig unwissenschaftlich, das Gegenteil zu behaupten. Der Gesetzgeber kann gar keine Umwandlung des Geschlechtes ermöglichen. Das geht gar nicht, funktioniert gar nicht. Das hat Gott ganz anders konstruiert. Die biologischen Grundlagen sind absolut nicht zu ändern. Wie man sich fühlt, heute so, morgen so, das lässt sich zwar durch soziale und psychologische Umstände ändern, das biologische Geschlecht aber eben nicht. Das ist dort, wo wirklich Wissenschaft betrieben wird, auch völlig unstrittig. Wisst ihr was? Es wird auch noch schöner in der Predigt. So, nur zwischendurch mal. Das ist ein Zitat von der Professorin Christiane Nüßlein-Vollhardt aus Tübingen, die 1995 den Medizin-Nobelpreis für ihre Arbeiten zur genetischen Kontrolle der Embryoentwicklung erhalten hat. Lasst euch kein X für ein U vormachen. Lebensveränderung ist möglich. Das lehrt die Bibel, das macht unseren Beruf, Roland, so schön, das hier und da mal mitzuerleben. Ich bin fasziniert von einem Gott, der Menschen zu sich einlädt, um uns positiv zu verändern. Eigentlich müssten christliche Gemeinden Zuschüsse von den gesetzlichen Krankenkassen kriegen, weil sie helfen, die Menschen besser zu machen. Erst waren sie so und dann sind sie so. Und es hat mir meine Frau gesagt, die an einem Glaubensgrundkurs teilgenommen hat, wir müssen eigentlich Zuschüsse kriegen, so von der Krankenversicherung. Wir machen es umsonst. Ja, aber ich bin gut gefahren in den Gemeinden. Ich bin 40 Jahre Pastor gewesen, wo ich in meinen Gemeinden versucht habe, eine Willkommenskultur zu installieren, immer wieder neu, auch ihnen zu sagen, vielleicht auch den Gemeinden damit zu nerven: Jeder ist bei Gott willkommen, egal woher er kommt, egal was er mitbringt. Egal, was er getan hat, egal, wie er geprägt ist, jeder, ausnahmslos jeder Mensch ist bei Gott herzlich willkommen. Was für einen Gott haben wir. Und er darf aber auch mit einer Lebensveränderung rechnen, denn so schlecht kann man als Mensch gar nicht sein, wie Jesus gut ist. Ja? So schlecht kann man als Mensch gar nicht sein, wie Jesus gut ist. Und Lebensveränderung ist wirklich möglich. Paulus schreibt hier: Und solche sind einige von euch gewesen. Sagt mal gewesen. Gewesen. Das war piepig. Sagt mal gewesen. Gewesen. Gewesen, genau. Also Vergangenheit. Ich besuche seit 2017 einen Doppelmörder in der Forensik in Neustadt. Und der hat zwei Menschen erstochen und sitzt da seit 2000 in der Forensik. Fast 25 Jahre. Und dann haben ihm Christen eine Bibel geschenkt und die hat er durchgelesen. Und dann kam er an den Propheten Micha und da steht: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Liebe üben, Gottes Wort halten und demütig sein vor deinem Gott. Und das hat ihn voll aus den Sandalen. Das war die Veränderung seines Lebens. Da hat Gott ihn voll erwischt. Und seitdem ist er dann so gewachsen und er hat von vorne bis hinten und von oben nach unten, von links nach rechts die Bibel durchgelesen. Er hat ein Bibelstudium gemacht in der Forensik und er hat sich dadurch positiv verändert und die Gutachter stehen vor einem Rätsel. Da gibt es ja einen Gutachten, Anne, ist ja auch gut, dass das so funktioniert, um zu gucken, ist das jetzt eine christliche Masche, um so schnell wie möglich herauszukommen? Der ist verändert und nächstes Jahr, ich habe ihn seit diesem Jahr zum Gottesdienst regelmäßig abgeholt, konnte auch ganz gut Zeugnis ablegen vor den Leuten in der Pforte und auf Station, habe mit der Therapeutin gesprochen und es gibt positive Veränderungen. Positive Veränderung ist möglich. Und jetzt habe ich ihn im Sommer in der Ostsee getauft. Und wir haben so Strandgottesdienste mit vier Gemeinden einmal im Jahr. Und da hat er gesagt, mit zitternder und weinender Stimme, was er gemacht hat und dass Gott ihm vergeben hat: Ich glaube, dass Lebensveränderung möglich ist, bis heute, auch in Übach-Palenberg. Egal, wo wir herkommen, überall können Menschen diesen wunderbaren Gott entdecken. Solche sind einige von euch gewesen, und in diesem Gewesen strahlt die ganze Power und die Macht Gottes auf. Das war die Vergangenheit der Korinther, der durch dieses Gewesen eine Wende eingeleitet hat. Im Grundtext steht eine grammatische Form, das Imperfekt, das ist so eine Nebenform von der Vergangenheit. Und das Imperfekt wird immer benutzt, um einen Vorgang in der Vergangenheit zu beschreiben, die was Besonderes beschreiben will. Sonst steht da der Aorist, das ist auch Vergangenheit, und das Imperfekt wird gebraucht, um zu sagen, hier ist was Besonderes passiert. Und das steht hier auch gewesen. Und wenn Paulus das hier so, man kann schon über die, wenn man Griechisch mal sich durchmühen musste, dann ist das schon manchmal wirklich eine Hilfe. Da kann man über die Grammatik schon zur Anbetung kommen. Gewesen. Und wenn Paulus das hier so eindeutig beschreibt und die Korinther auf die Sexualethik hinweist, dann möchte er sie nicht runtermachen, sondern er begründet damit in Vers 11 die Reichweite und die Tiefe der Liebe Gottes, die das ganze menschliche Leben völlig verändert. Und es kommt im Grundtext noch deutlicher raus als in der Lutherbibel, die ich hier vorgelesen habe. Solche sind etliche von oder manche von euch gewesen. Da kommt dann immer noch so ein Aber, so ein göttliches Aber. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist was Außergewöhnliches, Gewaltiges passiert hier im Leben der Korinther. Und das wird durch dieses dreifache Aber auch nochmal besonders unterstrichen. Und hier wird auch ein Grundpfeiler christlicher Seelsorge deutlich. Der Apostel Paulus sagt jetzt nicht, jetzt reißt euch mal zusammen, strengt euch mal an, dass ihr bessere Christen werdet, sondern gewesen. Lebt einfach auf dem Grund, auf dieser Grundlage, die Jesus Christus heißt. Lebt einfach das, was ihr schon seid. Und lebt vom Geschenk. Lebt vom Zuspruch. Ihr seid gewesen. Und diese Willkommenskultur habe ich meine Gemeinden genervt, in denen ich war, in 5 FEGs. Da habe ich immer gedacht, Leute, jeder ist willkommen. Und ich habe schon Leute getroffen, da. Aber ehrlich, also das ist der erste der Satz in der Seelsorge, sei auf alles gefasst. Und da kann man doch die Hoffnung Gottes und die Hoffnung des Evangeliums, der guten Nachricht, da reinsprechen und sagen, mit dir hat Gott noch was Besonderes vor. Gott liebt dich total. Du kannst deine Vergangenheit hinter dir lassen. Und das ist das Schöne in meinem Beruf. Ich kann das manchmal so hautnah miterleben, wie Menschen Christen werden und sie sind nicht wiederzuerkennen. Dauert eine Zeit, ist ein Prozess, aber das ist großartig. Und der zweite Gedanke, den ich euch mitgebracht habe, jeder Mensch kann von Grund auf erneuert werden, da habe ich euch jetzt auch schon 20 Minuten drüber gepredigt, aber ich möchte es nochmal vertiefen hier an der Stelle. Wie macht Gott das? Wie verändert er Menschen? Er bietet uns 3 Geschenke an, auch hier im Text, 3 Geschenke, die es in sich haben. Das erste Geschenk ist das Geschenk, das unüberbietbar ist. Jesus Christus. Jesus Christus. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das zweite ist die Taufe, das dritte ist der Heilige Geist. Aber erstmal ein bisschen über Jesus schwärmen. Durch ihn sind wir gerecht geworden. Du musst dich nicht mehr selbst verklagen. Also wir kriegen ja auch manches zu hören, wir Pastoren, und auch Vorwürfe, was wir alles falsch gemacht haben. Und vielleicht gibt's, ich hoffe nicht, aber in manchen Gemeinden gibt's als Hauptmahlzeit mittags bei den Gemeindegliedern zerhackten Pastor als Hauptmahlzeit. da musst du mit umgehen können. Du musst dich prüfen. Du darfst dir natürlich, darfst du dich in Frage stellen. Aber wir sind gerecht gesprochen. Und noch nicht mal wir selber sollten uns anklagen. Gott ist unser Richter. Und wir haben das jüngste Gericht schon hinter uns als Christen. Und ich bin froh, dass die Anklagen von Menschen, die Anklagen vom Teufel, die Anklagen, die ich mir selber mache, die sind überflüssig, weil Christus meine Rechtfertigung ist. Das ist großartig. Und das macht auch dieses Kreuz so wunderbar deutlich. JHS, Jesus, Hyos, also Sohn Gottes und Retter? Oder was bedeutet?
Ja, Christus bedeutet Predigt. Also ja, Jesus, Hyos. Wie war das?
Hyos heißt Sohn. Jesus. Ja, genau. Ja. Und der Retter, ja. Genau. Entschuldigt bitte diesen griechischen die Pause da. Und okay, aber das ist großartig. Und der vertikale Balken bedeutet das Minus, das vor jedem Menschenleben steht, der Christus noch nicht kennt. Das ist das Minus. Und wir haben das Paradies verloren. Wir leben als Menschen, die Christus nicht kennen, jenseits von Eden. Wir versuchen da reinzukommen wieder, durch gute Werke und gute Taten und alles Mögliche. Wir packen es nicht. Und Gott hat sich das 2000 Jahre angeguckt, hat den Schweiß auf unseren Stirn gesehen, hat gesagt, das machen wir jetzt mal anders, die mühen sich da so ab. Ich komme mal von oben nach unten. Das ist der vertikale Balken. Kreuz. Aus Minus wird Plus. Und da geht so ein kleines Mädchen mit seinem Papa durch eine Stadt und fragt ihn dann, kommt an der Kirche vorbei, Papa, warum stehen denn oben auf den Kirchen immer so Pluszeichen? Die hat es verstanden. Gott hat unser Minus verändert und hat ein Plus daraus gemacht. Wir hätten dort hängen müssen. Hier geschieht Stellvertretung, weil wir einfach den Ansprüchen Gottes nicht genügen. Er ist heilig. Wir sind unheilig, wir genügen nicht diesen Ansprüchen. Und stattdessen tritt Jesus an unsere Stelle und macht aus unserem Minus ein Plus. Er nimmt den Zorn Gottes wie ein Blitzableiter auf sich. Es hätte uns treffen müssen, wir sind nochmal davongekommen. Gott sei Dank. Hier geschieht Stellvertretung. Die wenigsten von uns sind wahrscheinlich mal durch eine nordamerikanische Prärie gepilgert oder gewandert. Da gibt es ja manchmal diese riesigen Präriebrände. Und dann ist man da so allein da unterwegs und bestaunt die Natur. Und dann kommt so eine Feuerwand auf einen zu. Wie kann man sich da retten? Wenn man gerade mal so eine Schaufel in seinem Gepäck hat, dann macht man Folgendes. Man steckt großzügig, buddelt man einen kleinen Graben da, wo man sich befindet, und dann steckt man das Gras da an und dann kommt das Feuer kommt heran. Aber du wirst verschont, weil das Feuer keine Nahrung mehr findet. Versteht ihr das Bild? Auf Golgatha hat das Feuer des Zornes Gottes gebrannt. Sein Zorn ist hell aufgelodert und hat da gewütet, damit es uns nicht treffen muss. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vielen Dank, Herr. Wunderbar. Toll. Halleluja. Der Name Jesu wäscht ab, heiligt und rechtfertigt, ist alles zusammengefasst, was er selbst ist und vollbracht hat für uns. Wunderbares Evangelium. Das erste Geschenk heißt Jesus. Das zweite Geschenk heißt Taufe. Ihr seid abgewaschen. Deswegen liebe ich die Baptisten. So, und auch die FEGs, die machen das ja genauso. Abgewaschen, alles weg. Baptizo, das ist dieses griechische Wort, kommt aus der Piratensprache des Mittelmeers und bedeutet ein Schiff versenken. Dein altes Leben ist versenkt. Neue Leute kommen daraus, sehr symbolisch. Und Martin Luther hat zwar gesagt, er hat ja damals die Erkenntnis so noch nicht gehabt, dass Aas kann schwimmen. Also es kommen neue Menschen wieder hoch, aber manchmal kommt das Alter auch wieder hoch. Kennt ihr ja, ne? Oder? Und da muss man sagen, ich bin getauft. Und manchmal ist er mit Kreide durchs ganze Haus durch, er hat überall an die Wände geschrieben, ich bin getauft, er lebt, ich bin getauft. Und seine Käthe, die hat sich manchmal auch ein bisschen geärgert über dieses ganze Zeug da, aber er hat es verstanden, ich bin getauft. Es hat ein inneres, großes Reinemachen gegeben auf Golgatha und das darf ich durch die Taufe bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und darf mich freuen, dass mein altes Leben in der Ostsee beerdigt ist. Habt ihr hier ein Taufbecken?
Nee, immer noch nicht.
Immer noch. Okay. Okay, alles klar. Ihr seid reingewaschen, ihr seid abgewaschen. Das alte Leben ist vorbei. Die Korinther haben das eigentlich erkannt und verstanden und könnten ein bisschen fröhlicher darüber aussehen. Und das Urteil Gottes ist an ihnen vorbeigegangen, freigesprochen. Durch den Namen Jesus Christus, durch die Taufe des Glaubens, durch den Geist Gottes und noch ganz kurz, durch das dritte Geschenk, seinen guten Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott in gegenwärtiger und wirksamer Macht in unserem Herzen. Wenn derselbe Geist, der Christus am dritten Tag von den Toten, aus dem Totenreich heraufgeholt hat, in deinem und in meinem Leben wohnt, dürfte es eigentlich keine schwerwiegenden Probleme mehr geben, oder? Derselbe Geist wohnt in dir und in mir, der in Christus wohnte, durch den Geist unseres Gottes. Hey, ihr Lieben, wenn ihr morgen in den Alltag zurückgeht, dann seid ihr immer zu viert. Ihr, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ändert alles. Wirklich. Also nicht zu klein denken, auch von euch selber. Gott möchte durch euch andere, wie du es gelesen hast, erreichen, seid Salz, seid Licht, lasst das Licht raus, lasst die Liebe Gottes raus, die ist bis zum Überfließen in unsere Herzen ausgegossen. Was für ein Geschenk. Da hört alle Religion auf. Alles Rumwerkeln, die Praktiken des Fleisches können dadurch außer Kraft gesetzt werden, weil der Heilige Geist uns dominiert und wir ihm immer wieder neu sagen können, Herr, ich stelle dir meine Seele, mein Denken, Wollen, Fühlen und meinen Körper und meinen Geist unter die Herrschaft deines Heiligen Geistes. Du kannst mich gebrauchen, du kannst über mich verfügen, du kannst durch mich andere segnen. Das ist eine ganz neue Lebenseinstellung und ihr werdet sehen, dass immer wieder was passiert. Okay, wunderbares Evangelium. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte. Ich habe begonnen mit einer kleinen und schließe mit einer kleinen. Und ich weiß nicht, ist ein Handwerker hier, ein Zimmermann oder ein Schreiner oder... Okay, also das ist manchmal so, dass wenn man da so in der Werkstatt arbeitet und die Kiste mit den Nägeln fällt ins Sägemehl oder in den Sand oder was, dann ist es mühevoll, jeden einzelnen Nagel rauszuholen. Dann brauchst du nur einen starken Magnet und den hältst du da drüber ein paar Mal und kommen die ganzen Nägel an diesen starken Magnet und so ordnet der Heilige Geist unser Leben. Er zieht uns nach oben und er bringt Ordnung in unser Leben. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen Jesu Christi, durch die Taufe und durch den Heiligen Geist. Amen. Darf ich noch beten? Lieber Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in unser Leben gekommen bist, dass wir dich entdeckt haben, dass du eingezogen bist durch deinen guten Heiligen Geist in unsere Herzen und dass hier, dass das ein völlig neues Leben ist. Und ich segne hier meine Geschwister und dass die einfach dich erleben und dich erfahren und du sie gebrauchen kannst zu deiner Ehre und zur Hilfe von Menschen und zu ihrer Freude. Danke, dass du hier unter uns bist. Danke, dass du mit uns gehst, wenn wir auseinandergehen. Du bist ein wunderbarer Herr. Alle Ehre deinem Namen. Amen. Amen.